that people expect a lot of. And we're living in a polarized moment. And I think we all need to hold the fact that we're living in a polarized moment and embrace the community that we build together, because criticism and speaking up is part of democracy.
How wonderful when America seems to be turning its back on Europe to be in a film directed and written by an American, Lance Hammer, with a French leading lady, Juliette Binoche, a Northern Irish producer, Tristan Gallagher, and a few of us Brits, and it's having its world premiere in Berlin.
Dear Markus, I know we had our differences sometimes, and I thank you. And we never lost the respect for each other, and that is a good thing in this world today, I think. And I thank you for your sheer endless enthusiasm and for telling me some of your secrets. Thank you. And for letting me roam free. That's it.
You made a magnificent contemporary film, flawless in its dialogue, its acting, and in the way you shot and edited it. You can be sure we didn't award you for good intentions, but for a masterful language of compassionate filmmaking, Ilker. Ilker Kaczak for Yellow Letters.
I would like to dedicate this award to a filmmaker whose films I saw at Berlinale almost 20 years ago. I saw his films and I much more engaged in Turkish cinema. I made a short film a couple years later that he saw in a festival in Istanbul, and he talked to me and he said, you should meet Nadir and Enis, my Turkish co-producers, Enis being one of my co-writers. This man wanted to make my first film. Unfortunately, he passed away way too quick. But I think if he saw this right now, he'd be smiling. His name is Seyfi Teoman. So thank you.
Soweit ein paar Eindrücke von der Preisverleihung der Berlinale, und wir haben den großen Gewinner eben gehört, Ilker Çatak war es am Ende, der eben nochmal dem Mann gedankt hat, der eigentlich ihn gefördert hat, der auch seine ersten Kurzfilme mitfinanziert hat, jetzt aber leider schon verstorben ist. Ilker Çatak übrigens ja jemand, der sehr, sehr schnell aufgestiegen ist, der eben mit Kurzfilm angefangen hat, da auch mal einen Studenten-Oscar gewonnen hat, der auch hier schon in Erfurt gewesen ist beim Goldenen Spatzen, da hatte ich ihn kurz kennenlernen dürfen und gab es auch ein Interview mit ihm. Damals hat er den Kind und Jugendfilm, es war einmal Indianerland, vorgestellt. Später hat er auch das Lehrerzimmer gedreht und. Und jetzt hat er eben den Hauptpreis der Berlinale gewonnen, den Goldenen Bären für Gelbe Briefe. Vorher haben wir nochmal Wim Wenders gehört, der ja der Vorsitzende einer mehrköpfigen internationalen Jury war. Und wir können ja gleich, das gehört aber mit dazu, das ist uns klar, dass wir entweder dann natürlich komplett zustimmen oder auch kritteln. Aber interessant war ja, dass er gesagt hat, Wim Wenders jetzt, Gelbe Briefe wurde nicht ausgezeichnet wegen seiner guten Botschaft, weil es geht um einen faschistoiden Staat, oder es wird im Film gezeigt, wie es denn wäre, wenn der Staat sich plötzlich faschistoider zeigt und Meinungsfreiheit nicht mehr duldet. Und wenn das sagt, nochmal, darum ging es nicht, sondern es ging um die ganz tollen sprachlichen Mittel, die hier eben auch noch mit eine Rolle gespielt haben. Und da hast du jetzt eben schon den Kopf geschüttelt. Also du warst nicht ganz einverstanden mit dieser Entscheidung. Gehört auch mit dazu, dass wir ein bisschen rumkritteln.
Ich glaube, die Entscheidung war nur auf Grundlage des Themas. Das ist ein durchschnittlicher Film, durchschnittlich inszeniert, mit durchschnittlichen Darstellern, mit durchschnittlichen Dialogen und durchschnittlichen Botschaft. Arme, arme Künstler. Diese armen Künstler, während die Leute auf der Straße sind und nicht zu essen haben, sitzen die in ihren wundervollen Wohnungen mit ihren wundervollen Künstlerfreunden. Ja, das Arbeitsrecht geht weg, aber jetzt mal, auf einer Berlinale wird eigentlich nicht der Künstler gefeiert, sondern auf der Berlinale wird das, wenn die Menschen gefeiert, und natürlich sind Künstler auch Menschen, aber irgendwie mutet es dann doch als außen vor an, wenn man sich den Film anguckt und wie viel die zu erdulden haben. Und ich muss sagen, ja, es ist Zeitgeist, muss man ganz klar sagen. Also ich meine, wir haben ja in Amerika gesehen, wenn nicht so kluge Menschen an die Macht kommen, dass die die Künstler absägen. Und das sieht man ja überall. Und deswegen ist das ein wichtiger Film. Und deswegen ist das Thema auch größer. Also ich finde, ich musste danach ehrlich gesagt schon so sagen, ich habe ja im Vorfeld gesagt, Wim Wenders mit mich enttäuschen, und weil Wim Wenders wahrscheinlich als Künstler denkt, und ja, hat er genau so gemacht, nämlich die Jury hat sie als Künstler, die Ängste haben den Film ausgezeichnet. Aber ich muss ehrlich sagen, wir sind ja auch nicht unkreativ. Also wir schätzen auch Künstler, sagen wir es mal so. Aber das reicht nicht aus, um einen Berlinaler Gewinnerfilm zu machen, zumal es andere wesentlich reibungsvollere oder andersartig inszenierte Filme, die man wirklich für die Bildsprache und deren Unbequemheit in besonderer Art und Weise uns auch präsentiert. Ich finde, dass das, und jetzt nämlich ein Begriff, den ich eigentlich befürworte, aber hier nicht gut finde, das ist der Mainstream-Film des Festivals. Der Regisseur war überall zu sehen, hat in jeder Zeitung, ich glaube, der hat nur Interviews geführt in Berlin.
Gut, das gehört mir dazu, muss man sagen. Das
ja, ist bei allen aber Menschen, andere Regisseure werden nicht so oft angefragt worden sein, muss man auch ganz klar sagen. Und er ist auch am zugänglichsten, muss ich sagen. Aber das ist genau das, was auch die größte Kritik an dem Film ist. Er bietet sich an, und ein Film, der so ein Thema hat, sollte sich nicht anbieten, er sollte mir einen Schlag ins Gesicht geben. Und da haben andere Filme viel, viel, viel innovativer, meiner Meinung nach, Themen auch aufgearbeitet oder viel kontroverser, viel andersartiger. Und deswegen ist das ist eine Entscheidung, den Film kann man gut verkaufen, und jetzt wird das ganze nächste Jahr, wenn der in anderen Ländern auch verkauft ist, der Film, Berlinale, stimmt, das wäre vielleicht ein anderer Film, hätte nicht so eine Reputation gehabt, muss aber ehrlich entscheiden, dass das eine sanfte Entscheidung war und repräsentativ auch für das sanfte Festival einen sanften Gewinnerfilm haben. Deswegen ist das für mich soweit in Ordnung, aber die Jury hat hier ganz egoistisch ihre, also das wäre wie wenn ich wenn Fleischer da gewesen wären in der Jury und das Thema wäre dies Jahr von einem Film gewesen, ein Fleischer in Usbekistan, der versucht ein Tanzballett aufzustellen, dann hätte der gewonnen, weil die Identifikationsperson da gewesen wäre. Das ist mir zu einfach. Und das finde ich, muss ehrlich sagen, auch unreflektiert in seiner Rede zu spektakulär und zu sagen, wir haben es nicht nur, ich finde, das war schon eine vorherige Entschuldigung dafür, dass sie den Film hat. Ja, wir haben nicht nur den Künstler. Es war so wie, ich sag dir schon vorher deine Kritik. Weißt du, was ich meine? So wirkt diese Rede.
So ein bisschen vorbauend.
Ja, so, bevor die Kritik aufkommt, ersticke ich sie im Keim. Und dann muss ich sagen, Herr Wenders, das ist schlechter Stil, das finde ich nicht gut. Und da war ich auch wirklich, naja, nicht enttäuscht, aber da habe ich mir gesagt, ihr habt es euch wirklich leicht gemacht.
Ich versuche mal so ein bisschen wieder die diplomatische Brücke zu bauen, weil das haben wir ja gesagt, es gehört auch mit dazu, die Diskussion. Ja, wichtiger Film, wenn ich das immer höre, dann weiß ich immer schon, so wichtiger, aber kein guter Film.
Ja, genau. Ne?
Das, da ist man schon ist mal so ein bisschen vorgewandt.
Ist ein wichtiger Film, gar keine Frage. Ja, aber.
Und der Fairness halber möchte ich sagen, wenn wir jetzt in der Jury gesessen hätten und Wim Wenders wäre jetzt einfach jemand, der ein Filmmagazin moderiert, wer weiß, vielleicht hat er uns dann eher vorgehalten, dass wir zu mainstreamig denken oder so. Das kann ja sein, ne?
Also, wir hätten mehr Arthouse-mäßig gedacht. Ich hatte ja die Angst, dass er komplett, dass der wirklich irgend so ein verkopftes irgendwas, und es gab im Wettbewerb wirklich verkopfte Filme, dass er sowas auszeichnet. Da bin ich hier gehen, um auch mal wieder auch ein bisschen harmonischer wieder in dieser Sendung zu werden. Da bin ich dann schon froh, dass der ausgezeichnet wird und dann nicht meine Frau, die rumpolert. Nee, wie hieß er? Weint.
Meine Frau Weint von Angela Schanilek, da waren sich übrigens viele einig, auch ein deutscher Wettbewerbsfilm, dass das einer der schwächeren, der schwächste Beitrag war.
Gott also, sei Dank.
Da haben auch andere gesagt, das war nicht so gut. Gelbe Briefe nochmal abschließend was zu sagen. Also einmal, wenn ihr zuhört und denkt, mein Gott, jetzt reden die nur über Berlinale und was haben wir jetzt eigentlich davon? Hier können wir ganz konkret sagen, Gelbe Briefe, der Hauptgewinner der Berlinale läuft jetzt schon am Donnerstag auch in Erfurt, und zwar am Erfurter Kinoclub, könnt ihr selber euch anschauen. Ja. Das Gute ist, das finde ich hier wirklich mal ein Vorteil, dass es dann auch eine synchronisierte deutsche Fassung gibt, weil ich habe ihn auf Türkisch gesehen mit deutschen Untertiteln, also ich konnte schon mitlesen, aber es ist immer ein bisschen anstrengend, wenn man die permanent mitlesen muss. Und das als einer Hinweis, läuft am Donnerstag im Kinoclub, und neben deiner Kritik kann man auch nochmal, weil dir deckt sich so ein bisschen, gerne nochmal schauen in die Kritik, was die Zeitung Taz geschrieben hat, nämlich Überschrift: Das Autoritäre und sein sicherer Applaus. Da steckt schon ein bisschen die Kritik auch in der Überschrift drin. Das also zu Gelbe Briefe, der den Hauptpreis gewonnen hat. Ich habe eben schon gesagt, wir haben sie auch ganz kurz gehört, Sandra Hüller hat dir Markus gesagt, das bezog sich auf ihren Regisseur Markus Schleinzer, österreichischer Regisseur, der nicht so oft dreht, der zuletzt zum Beispiel auch Filme gemacht hat wie Michael, ging es um Missbrauch an Kindern, immer keine einfachen Themen, jetzt eben der Film Rose mit Sandra Hüller in der Hauptrolle, und den Film hast du auch gesehen, wie fandest du den denn?
Der wirkt. Also das ist ein Film, ich muss sagen, Rose kam und kam und kam. Als ich ihn das erstmal gesehen habe, schwarz-weiß, alte Zeit und Female Empowerment. So, umso länger ich aber drüber nachgedacht habe und umso länger ich auch die Performance der einzelnen Darsteller mir angeguckt habe, das Setting, die Art und Weise, die Konsequenz, und ich hatte das ja schon, wir hatten den ja schon besprochen in einem anderen Format, muss ich aber sagen, schlussendlich, auch wenn ich die Negativität am Ende des Films nicht befürworte, heißt es nicht, dass es nicht passend zum Film ist. Und das ist mit der Zeit so ein bisschen bei mir rausgekommen. Ich meine, er hat ja sonst nichts gekriegt, bis auf, was heißt sonst nichts?
Das immerhin den einen Bären für Sonderhöhler.
Der ist wirklich sowas von
gleich. Spielt extrem gut. Man muss wirklich sagen, ich habe auch viele Filme auf der Berlinale gesehen, unterschiedlich, aber eben nicht im Wettbewerb, sondern auch eben auch vor allen Dingen in anderen Sektionen. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil Sandra Hüller irgendwie aus Thüringen kommt. Ich halte mal nichts von diesem Lokalpatriotismus. Ja, ja. Das ist egal. Sie könnte auch irgendwo in Großbritannien aufgewachsen sein. Es fällt bei ihr wirklich auf, und ich bin sonst immer schlecht im Beurteilen von schauspielerischen Leistungen, dass sie aber wirklich eine richtig gute Schauspielerin ist. Und bei Rosa habe ich schon gedacht, selbst wenn man über den Film vielleicht unterschiedliche Meinungen, habe ich da auch eingesammelt, du vielleicht auch, aber ihre Leistung, die ist schon mit herausragend
gewesen. Ja, und das Besondere an Sandra Hüller ist auch, dass das eine Instinktschauspielerin ist. Das ist keine Schauspielerin, die jetzt irgendwie 25 Mal zu Hause alles vorm Spiegel und braucht 60 Minuten, um da reinzukommen. Sie hat ein wundervolles Gespür für Instinkt. Und nur um mal das so kurz runterzubrechen, das klingt so absurd, sie hat ja eine Narbe im Gesicht und sie kaut immer.
Also in der Rolle.
In der Rolle, das ist ja. Und sie hat immer die Kugel, die da reingekommen ist, darauf kaut sie rum. Und das ist so eine Sache, wo ich ganz viel drüber nachgedacht habe. Warum mache ich das? Das ist ja eine Retraumatisierung, ganz zu schweigen von Metall im Mund zu haben. Es gibt jetzt angenehmere Dinge im Mund zu haben. Und das muss ich sagen, das ist etwas, das ist größer als normalerweise so Berlinale. Das könnte ikonografisch meiner Meinung nach werden. Und ich bin mal gespannt, wenn er läuft, auch in der deutschen, also ich meine jetzt nicht international, ich meine jetzt schon, Sandra Hüller hat schon einen Wert. Ich meine, sie kommt dieses Jahr ja nochmal mit Ryan Gosling ins Kino. Also sie ist ja wirklich die deutsche Schauspielerin der Stunde. Das kann man, und weltweit sieht man sie ja auch. Aber manchmal hat man so Rollen, auf die man so, wenn man so 30 Jahre zurückkommt, die dann irgendwie doch ein Wendepunkt oder doch nochmal ein i-Tüpfelchen waren. Und sie hat ja schon, wir haben ja schon wirklich ganz tolle, selbst die Folge, wie heißt sie, Mords mit Aussicht oder wie diese, ne Tatortreiniger, gibt's eine Folge mit Bjarne Milde zusammen, die der Wahnsinn ist mit ihr. Selbst in solchen kleinen Rollen sieht man ihren Instinkt und ihr Talent. Und hier kann sie etwas geschaffen haben, wo ich sage, das könnte so, nennen wir mal drei Sandra Hülle-Filme in 30 Jahren und dann wird der kommen, aus der Pistole geschossen. Und das ist mit der Zeit immer mehr in mir gewachsen. Deswegen ist dieser Darstellerpreis absolut gerechtfertigt.
Wir picken uns von diesen 8 Hauptpreisen nochmal einen weiteren heraus. Da werden wir uns erstmal setzen lassen. Wir können aber schon ankündigen, wir werden nochmal einen Berlinale Spezialfilm machen, wo wir in Ruhe nochmal auch alles einordnen. Und jetzt picke ich aber nochmal den Sinn und Bär für die beste Regie heraus, weil bin ich neugierig, weil Everybody Dix Bill Evans, ein Film, ich glaube, über Jazz, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Und da hat der Regisseur Grant Gee gewonnen. Und da habe ich, also was ich nur gehört habe, ich habe den Film ja nicht gesehen, der ist auch sehr positiv angekommen, also gut aufgenommen worden.
Naja, ich habe mein Problem mit Jazz und ich habe mein Problem mit Biopics. Wir kommen heute nochmal zu. Und deswegen hat der Film es schon sehr schwer bei mir gehabt, obwohl ich ja immer sage, ich gehe so unbelastet wie möglich rein. Im Grunde genommen, die Geschichte von diesem Bill Evans, der muss wohl, da gibt's eine Session am Anfang des Films, da stirbt aber dann einer von denen danach und er verarbeitet die ganze Zeit eigentlich dieser Hauptdarsteller, also fährt auch nach Hause und das ist eigentlich das Beste auch an dem Film. Er fährt nach Hause und seine Eltern sind einmal Bill Pullman und, oh Gott, wie schwach, auf jeden Fall, und das ist eigentlich das Stärkste des Films, weil er nochmal nach Hause fährt und darüber redet und Musik gar nicht so zum Thema ist und er spielt halt Jazz und Jazz, habe ich gehört, soll auch die Emotionen rausbringen und das kann er gut darin verarbeiten und die zwei, nach dieser Session, die am Anfang waren, sind später zwei Jazz-Alben rausgekommen und diese gelten wohl als Top 10 Jazz-Alben aller Zeiten, wie schon gesagt, ich habe keine Ahnung von Jazz und mich interessiert Jazz auch nicht und da muss ich einfach
sagen, lass mal nicht Kollegen Ulrich hören.
Das ist ja auch nicht schlimm, für mich ist das einfach Chaos, das ich nicht kontrollieren kann und das ist ja auch, das kann ja auch eine Stärke sein und hier muss man sagen, beste Regie, einfach deswegen, er erzählt unkonventionell, also diese Geschichte hätte man auf 1 Million Arten erzählen können und er sagt, nö, ich lasse den einfach auf seine Eltern treffen. Und deswegen ist es eine clevere Entscheidung, auch gegen typische Biopic-Sehgewohnheiten, dann ist er schwarz-weiß und dann hat er etwas, das fällt auf so nach und nach in dem Film, er hat so ein bisschen was Noir-mäßiges auch in seiner Erzählung. Also weißt du, Noir heißt jetzt nicht nur, dass es schwarz-weiß ist, oder, sondern dass es auch moralisch die Figuren so ein bisschen. Unsere Hauptfigur ist nicht moralisch integer. Auch die Eltern sind so, ja, nicht moralisch integer, das trifft es nicht. Bei ihm ist es nicht so. Aber das sind alles so Figuren, die so ein bisschen repräsentativ wie Jazz auch ist, nämlich nicht so klar greifbar. Und deswegen hat er auch Regie gekriegt, weil er das in die Inszenierung runtergebracht hat, in die Figuren, aber auch in die Inszenierung, dass dieses Schwarz-Weiß eben auch so, der Rauch sieht ganz anders aus und die Close-Ups, die Haut sieht ganz anders aus und man hat so richtig das Gefühl, dass man in einer Jazzbar sitzt, wo auch geraucht wird und die aus den 20ern ist. Und ich glaube, dass deswegen diese ganzen vielen kleinen Entscheidungen von der Regie einfach deswegen dazu geführt haben, dass er denn den Preis gekriegt hat, weil an sich ist der schon, also wer Jazz mag, wird den Film vielleicht sogar nicht mögen, weil er sich gar nicht so viel mit Jazz beschäftigt. Wer kein Jazz mag, wird sagen, er wird sich zu viel mit Jazz beschäftigt. Schlussendlich ist es ein klassisches Biopic, das einfach Besonderheiten hat und deswegen die Regie bekommen hat.
Everybody Digs Bill Evans hat noch keinen deutschen Filmstart. Muss man mal gucken, ob das jetzt dieser Tage passiert. Wir sagen aber gerne nochmal, Rose hat mir vorher thematisiert einen Film, du hast ja damals schon in den anderen Gesprächen auch erzählt, spielt im 30-jährigen Krieg, beziehungsweise nach dem 30-jährigen Krieg genau. Wie da eine Frau zum Mann wird und da ihren Mann stehen muss. Das wird von Sandra Hüller, haben wir ja eben schon rausgearbeitet, eindrucksvoll verkörpert. Dieser Film Rose hat schon einen Filmstart, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Ab 30. April, er wird auf jeden Fall auch im Erfurter Kino Club laufen, das können wir schon mal sagen.
Dann können wir in Ruhe besprechen.
Sehr schön. Können wir ihn nochmal ganz in Ruhe besprechen. Jetzt holen wir erstmal Luft, das war jetzt sehr ausführlich, das war sozusagen unser großer Berlinale Abschluss und dann gibt es sozusagen als Zusatz nochmal eine kleine Extrasendung, wo es sich mal nur um Berlinale, aber auch um Allgemeines dreht. Was haben wir für Begegnungen mitgenommen, was gibt es für Filmszenen, die in Erinnerung sind, und jetzt hören wir erstmal einen Song aus einem Berlinale Film, der mich damals sehr beeindruckt hat, und zwar Aus halbe Treppe von den 17 Hippies, Bad Cats, und der Film ist 2002 auf der Berlinale gelaufen.
Got a brand new car, drives it everywhere and far. Wherever she goes, boy, she smiles. She got herself a full-time boy, the cutest automatic toy. Wherever she goes, he goes too, riding in a brand new car. If you think you'll hitch a ride, better be careful. If you think you can do it, boy, go ahead and try. Bad cat, bad cat, bad cat. Smiles, and I'm not sure if I like that smile. Bad cat, bad cat, bad cat. Thank you.
jetzt habe ich reingequatscht, für die, die jetzt vielleicht mitschneiden wollten, da habe ich jetzt die Aufnahme verdorben. Das war Musik aus Halbe Treppe von den 17 Hippies und dieser Film von Andreas Dresen hatte seine Weltpremiere vor 24 Jahren auf der Berlinale und wir hatten jetzt eben nochmal über die Preisträger gesprochen der Berlinale, aber jetzt reden wir auch über vermutlich andere zukünftige Preisträger, denn Patrick, wir reden über einen Film, der sage und schreibe für immerhin 9 Oscars nominiert ist, Marty Supreme. Eigentlich für diese Art von Film, sein kleiner Independent-Film, wird eben mit produziert von diesem kleinen Studio A24. Ich denke immer, oder früher dachte ich, es wäre eine Autobahn.
Die haben schon einen 100-Millionen-Dollar-Film auch schon gemacht, aber mittlerweile.
Die haben viel Geld gerade ins Marketing auch diesmal reingesteckt.
Ja, also A21 ist das Studio der letzten Jahre, das muss man einfach sagen. Und die haben ja immer einen Oscar-Film drin und das ist einfach ihr, wie sagt man, ihr Pferd.
Ihr Zugpferd diesmal,
ja. Ihr Hut in der Mitte. Also Goldesel werden wir noch sehen. Aber das ist der Film, den sie halt da auch eingebracht haben, genau. Aber mittlerweile muss man schon A24, die sind schon weg von diesem Status, wirklich Indie-Filme zu machen. Die haben Indie-Filme also unabhängige Filmemacher haben, man, ja, die Interpretation geht, aber jetzt nicht vom Budget her, die haben schon auch Geld.
Wir werden gleich ausführlich über den Film reden, der zunächst in Erfurt im großen Kino angelaufen ist, dann in wenigen Wochen auch im Kinoclub läuft. Marty Supreme, es geht um den Tischtennisspieler Marty Hauser, gespielt von Timothy Chalamet, der dafür seine 3. Oscar-Nominierung bekommen hat und viele Experten und Expertinnen glauben auch, dass es diesmal reichen wird. Aber guten Dinge
ist
sind
das so,
drei,
ja?
Weil, ja, also viele meinen, er könnte ihn bekommen, aber wir schauen mal, wir müssen ja noch die Oscar-Verleihung abwarten. Jetzt hören wir erstmal unseren Trash-Song der Woche, der auch mit Marty Supreme zu tun hat. Lasst euch überraschen. Rollin',
der Trash-Song der Woche.
Guten Abend, Sam. Mr. Drabble, Jane. Immer schön, nette Menschen zu sehen.
Sam, spiel unser Lied. Nur noch einmal.
Aber gern.
Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Ding Dong, die Hexe ist tot, sie ist kein
das
Brot.
Spiel das andere bitte, ja? Du weißt schon.
Musik aus Deutschland, aus Münster, um ganz genau zu sein, aus dem Jahr 1984 von der Band Alphaville, Forever Young. Alphaville, der Bandname auch wieder bezogen auf einen Film, weil eben das Mastermind der Alphaville, Marian Gold, offenkundig Alphaville von Jean-Luc Godard ganz gut fand und deswegen dieser Titel, der schön knallig ist, geheimnisvoll. Und dieser Song wird mitverwendet in dem Film, den wir jetzt besprechen, Marty Soprin, eine amerikanische Produktion von Josh Safdie. Mhm. Und ich habe es eben schon angekündigt, du hast den Film für uns ja schon gesehen. Erzählt wird eine Geschichte von einem Tischtennisspieler, der eben Marty Mauser heißt.
Er. Mauser, genau. Du hast eben Hauser gesagt, aber Mauser ist er, glaube ich. Also das ist, ja, im Grunde genommen geht es eigentlich darum, wir verfolgen einen gewissen Zeitraum jemanden, der Tischtennisspieler werden möchte. Der, du hast schon recht, er selbst sieht sich auch als einer und es gibt auch schon Tischtennis in der Welt, aber ein roter Faden des Films ist so, Tischtennis? Also Ping-Pong spielst du hier so Spaßzeug. Also das finde ich erstmal ganz schön. Diese Geringschätzung, die ihm im Sport gegeben wird, wird ihm auch im Leben gegeben, denn er lebt, oh, ich weiß nicht, irgendwo in New York und lebt da wirklich auch, also den ganzen Film über suchen wir einen Schlafplatz für ihn. Also so Dinge zum Beispiel, weil er wirklich, er investiert alles und er geht all in. Und das ist die Frage des Films, deswegen finde ich sogar, er nennt sich ja Marty Soprin. Und wie kommst du in einer Welt, die weder dich wertschätzt, noch die Art und Weise, das, was du machst, wertschätzt. Und gleichzeitig ist unser Marty Soprin, ich sag's mal so, in jeder Szene, in der er redet, sind mindestens 5 Lügen dabei, die er sagt. Also das ist wirklich kein klassischer Hauptdarsteller oder kein klassischer, oh, der muss es schaffen am Ende des Films.
Und also eher so ein Anti-Held, ein Unsympath ein bisschen.
Also ich habe den Film empfohlen bekommen mit, boah, der ist ja ein richtiger Antagonist. Nenne ich Antagonist, aber unmoralisch. Also richtiger, so schlimm fand ich es jetzt nicht. Man bleibt schon da, aber allein hier sieht man schon, ah, trotz der klassischen Geschichte, die ich so ein bisschen erzähle, sind wir denn vielleicht doch in einem Oscar-Film?
Und wir hören jetzt mal kurz rein in den Ausschnitt, da kriegt man ja auch genau diese Charakterbeschreibung mit, dass das schon eine ziemliche Großfresse ist, der sehr von sich überzeugt ist, dieser Marty Soprin. Hier ein ganz kleiner Ausschnitt.
Hallo?
Hey, hier ist Marty Mauser, ich bin in der Royal Suite. Ich habe sie gestern in der Lobby gesehen.
Okay.
Ich habe noch nie mit einem richtigen Filmstar gesprochen. Ich bin quasi auch in der Entertainment-Branche.
Ach ja?
Ja, glauben Sie mir nicht?
Ich.
Sie, was? Was?
Haben Sie die Daily Mail vor sich?
Das sind Sie?
Ja, der Auserwählte.
Hübsches Foto, oder?
Ich habe einen Traum. Und wenn du das für einen Segen hältst, wirst du dich. Es bedeutet, ich bin verpflichtet, diese eine Sache zu Ende zu bringen. Egal, was es kostet.
Alles in meinem Leben bricht zusammen, aber ich werde es wieder hinkriegen.
Brauchst du Hilfe? Ich kann dir helfen.
Ich weiß, es ist kaum zu glauben. Aber ich sage Ihnen, dieses Spiel füllt im Ausland riesige Hallen. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis mein Gesicht sie von einer Packung Cornflakes anstrahlt.
Ja, das werden wir im Verlauf dieser 2,5 Stunden erfahren, ob denn diese Prophezeiung dann am Ende zutrifft. Das war ein Ausschnitt aus Marty Mauser, aus Marty Soprin. Marty Mauser, so heißt die Hauptfigur. Und sie wird gespielt von Timothée Chalamet.
Ja.
Und ich habe eh schon rausgehört, das ist eine ziemliche Großklappe. Er hat ein Ziel vor Augen, er möchte groß rauskommen und möchte auch beeindrucken. Er redet in dem Fall, wir konnten sie ja nicht sehen, mit Gwyneth Paltrow, also heißt die Schauspielerin. Sie hat natürlich auch einen Rollennamen, Key Stone, offenkundig eine Schauspielerin.
Ja.
Und er möchte ihr den Ruf machen oder sie beeindrucken in irgendeiner Form.
Was er will, das ist eine ganz schwierige Frage, aber genau das ist der wilde Mix dieses Films. Unsere Figur ist genauso wild wie der Film, also dieses ständig nach irgendwie, also jede Situation, die in diesem Film passiert, geht eigentlich schief. Und jetzt muss man ganz kurz auf die Regie auch kommen, Josh Safdie hat mit seinem Bruder eigentlich vorher 2 oder 3 Filme haben sie gemacht, oder unter anderem den hervorragenden Uncut Gems oder Der schwarze Diamant in Deutschland und der Good Times, und das waren beides Downgrade-Songs, ich weiß nicht, wie man es anders nimmt, die fangen negativ an und werden am Ende noch negativer. So
also ungefähr. Eher so ein bisschen depressive Filme. Oder
man naja, das, so, der Unterhaltungswert ist ja eigentlich immer so, es wird eigentlich immer besser und die haben das so ein bisschen verkehrt. Gerade der Good Times, auch Uncut Gems. Und als der Film dann auch so lief, habe ich euch gedacht, oh, das ist ja überhaupt nicht mein Genre. Das ist ja überhaupt nicht, das. Ich mag diese Filme gar nicht. Diese anderen 2 Filme habe ich einmal gesehen und nie wieder, weil sie einfach auch was mit mir gemacht haben. Hier sind wir aber ganz anders. Josh Safdie hat alleine hier Regie geführt. Lustigerweise, sein Bruder hat ja mit The Smashing Machine auch einen vermeintlichen Oscar-Film gemacht. Ne?
Der war ziemlich untergegangen.
Wahrscheinlich auch. Es ist wirklich witzig, dass manchmal so Brüder, und dann machen die beide einen Film, naja, geschenkt. Und er hat unsere Figur, lässt er wirklich als Figur agieren. Er lässt sie reden, er lässt sie machen, er lässt sie unsympathisch sein, er lässt sie unmoralische Entscheidungen. Es gibt so eine Szene, wo eine wichtige Figur von ihm ins Krankenhaus kommt und wirklich es wichtig ist und er sagt, nee, du, ich muss aber meinen Flieger kriegen. Und dann wirklich, und das, die Ironie daran ist, dass ich sage, ich kann es sogar verstehen. Und wenn ein Film, obwohl ich moralisch anderer Entscheidung bin, oder ich selber anders erscheinen wird, so in die fiktionale Ebene dieser Figur reingebracht wird, dass ich sage, ich kann es verstehen. Du bist jetzt hier der größte Arsch, der hier rumläuft. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, das hat der Film noch und nöcher gemacht. Und die Szenen eskalieren die ganze Zeit, aber nicht irgendwie unübersichtlich oder übertrieben oder so, sondern einfach, das passt einfach so. So wird es laufen. Und nur weil du gerade kein Geld hast, wartet nicht hinter der nächsten Tür die nächste Chance. Und wie er konsequent die Chancen auch durch sein Ego vermiest, das ist eine wahre unangenehme Freude, das zu sehen. Und das, ein Film, der einerseits mich so abstürzt und gleichzeitig mich so mitnimmt, hat einfach in mir einen Zwiespalt hervorgerufen. Und umso länger ich über den Film nachgedacht habe, und das ist vielleicht wirklich, das können wir auch heute wieder sagen, es gibt manchmal einfach so Filme, die brauchen einfach. Du kommst raus und der geht 150 Minuten, das ist ein Rausch. Und ich hatte vorher auch gedacht, es wird so eine One-Man-Show von Timothée. Aber schlussendlich war das einfach, er ist reduziert auf einen bestimmten Ablauf, er ist vom Set-Design, ist ja brillant. Und der Schnitt, ich hoffe, er ist auch für den Schnitt nominiert. Ich wollte noch mal gucken, aber ich glaube schon, das ist eine pure Freude, das ist ein angenehmer Adrenalinrausch. Deswegen habe ich auch gesagt, das ist ein ganz toller Film, das war meine erste Bewertung auch.
Das versteht ich ja so ein bisschen, wenn man sich die Plakate anschaut, wir haben es ja auch gesehen, da steht immer so drauf, Catch Me If You Can,
ja,
meets Wolf of Wall Street, irgendwie
ja.
Müssen sie ja noch reifer machen. Also natürlich hat man jetzt zwei weitere Filme
genannt. Der steht unabhängig davon da.
Ja, das ist natürlich immer so Vorsicht vor Vergleichen, zumal wenn man die anderen Filme, vielleicht die Referenzen nicht kennt, gibt es ja wahrscheinlich auch Leute, gemeint ist ja damit, dass irgendwie dieser Rausch, den du ansprichst und diese Unruhe, dass dieser Marty Supreme zumindest suggeriert, dass das Plakat so vom Film, dass er irgendwie immer rennt, immer irgendwie unterwegs ist, immer schon das nächste Ziel vor Augen hat und wir auch als Zuschauer gar nicht so richtig zur Ruhe
kommen. Und am besten sieht man es auch, er trifft immer auf so einen Japaner, Eno, und er repräsentiert den amerikanischen Stil, er ist physisch. Also wenn man Timothée Chalamet mal in den, also der soll ja Tischtennis schon am Dune-Set gespielt haben und so. Das ist so eine, wenn der Tischtennis spielt, schwitzt du mit. Der schwitzt wirklich die ganze Zeit und ist nur am, und das zeigt so. Das ist einer, der keine Grenzen in seinem Kopf hat, der alles ausdiskutieren will, der immer sein Ziel voranbringen will. Und das zu verfolgen ist ein typisch, das ist das, was wir sehen wollen. Unangenehme Charaktere. Und wenn er gegen diesen Eno spielt, der so, ja, ich bin Arbeiter und ich habe auch kein Gehör und ich spiele, das wäre eigentlich unsere Hauptfigur. Einen normalen Film wäre eigentlich der unser Hauptfigur. Aber wir verfolgen mal den, er ist kein Antagonist, aber er ist schon eher unmoralischer. Und er kommt mit Physis und der andere mit Eleganz und mit Schnippeln. Und das zeigt so, Timothée Chalamet spielt, obwohl er in diesem 50-Kilo-Körper und diesen 1,20 groß, ich weiß nicht, ich übertreibe, aber spielt er so eine Wucht, so, er geht nicht hier so durch. Er ist quasi der Daniel Craig unter den James-Bond-Leuten, er geht durch die Wand durch. Und das ist etwas, das passt so sehr zu dem Fiebertraum an Regie und trotzdem der Kontrolliertheit im Schnitt und auch in der Dynamik und auch im Drehbuch des Films, dass ich einfach sagen muss, krass, dass man diese Ebenen so vorangetrieben hat und Timothée das auch so spielen kann in seiner Figur.
Also es klingt ja wirklich so nach einem außergewöhnlichen Kinoerlebnis auch, dass, wie du es ja auch gerade beschrieben hast, du reingegangen bist, erstmal auch so ein bisschen skeptisch warst.
Ich war sehr skeptisch.
Gesagt, immer noch ein bisschen, ich glaube dir, dass unser Geschmack ist ja oft
bleib mal skeptisch, weil nicht, dass ich hier wieder eine Laudatio mache und du, das ist schon man muss sich schon auf die Flügel des Films draufsetzen. Also das ist schon so, man muss da schon rein. Aber Musik, Setting, Acting, also eine Gwyneth Paltrow spielt da mit. Also ein Abel Ferrara spielt eine ganz tolle Rolle, ist eigentlich Regisseur. Und eine French.
Matthew Tennant hat er eins gemacht, ja.
Fran Drescher spielt mit, die man ja eigentlich als, die habe ich nicht mal erkannt, als die Nanny irgendwie, also auch ein ganz ungewöhnlicher Auseinandersetzung, aber lass uns doch bitte einmal nochmal kurz über Timothée sprechen.
Timothée Chalamet, um es mal ganz kurz, ist jetzt gerade 30 geworden im Dezember, ist sehr jung, hat man ihn schon registriert. Unter anderem hat er eben schon in Interstellar eine kleine Rolle gehabt und vor allen Dingen, das muss man sagen, und das war auch während einer Berlinale, wurde eben mit seinem Durchbruch der Film Call Me By Your Name, seine erste Oscar-Nominierung mit Anfang 20, dann war er letztes Jahr schon in aller Munde, weil er eben sehr eindrucksvoll Bob Dylan gespielt hat, Like a Complete Unknown, da war er auch Gast auf der Berlinale.
Habe ich mir also auch für Vinyl geholt, weil meine Kritik war ja auch, Film war so okay, aber ich hätte Timothée ja minutenlang weiterhören können und jetzt habe ich mir auch auf Vinyl gekauft, weil es einfach auch gigantisch ist, wie er es spielt. Also nee, Bob Dylan-like spielt und getroffen hat.
Und das ist ja interessant, dass er ja zwei große Rollen hintereinander jetzt hatte. Und wie du es ja auch gesagt hast, er muss im Grunde schon kurz nach Interstellar, da sieht man, wie weit die Vorbereitung für Martin Supreme ging, ja, hat er schon den Regisseur Josh Safdie getroffen. Und das erste Mal haben sie über dieses Projekt gesprochen. Und dann hat er sich das immer wieder antrainiert. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht die Pressetexte so nachplappere, weil das ist so meine Skepsis, weil immer wieder so betont wird, wie gut er ist. Aber du hast den Film jetzt ja gesehen. Und woran machst du es fest, dass das so gut ist, die schauspielische Leistung?
Weil sie so facettenreich ist. Timothée, gerade was die, ich weiß gar nicht, wie die Fanbase heißt bei Timothée Chalamet, ist ja auch ein sehr attraktiver Mensch und vor allem ist er auch ein sehr moderner, also nicht mehr dieses Alpha-Getue, sondern eher der Künstler, die Künstlersensibelheit ja auch rausbringt. Diese Person oder Timothée Chalamet wird oft immer, der spielt immer das Gleiche und wenn man diese drei Rollen mal nebeneinander setzt, sieht man, was dieser junge Mann, und das muss man ja auch sagen, was der für ein Talent hat. Und für mich hat er damals, weil wir Call Me By Your Name, für Call Me By Your Name war toll gespielt von ihm, aber für mich war die Abschlussszene, die Abspannszene, die war das, ich kriege Gänsehaut, ich sehe diesen Kopf und ich sehe diese Augen, ich sehe dieses Gesicht, ich sehe diese Trauer und das spielt ja ohne Schnitt. Auch der Regisseur, der ist ja so viel Vertrauen. Wie alt war der da? 18? Ich weiß gar nicht.
Nee, er war da schon, er ist ja Jahrgang 95, er war 20, 21.
Ist ja auch egal. Aber er spielt einen 16-Jährigen und ich habe einen verletzten 16-Jährigen selten so gut verletzt gesehen. Und du weißt, also ist ja auch einer deiner Filme der letzten Jahre, das muss man ja auch ganz klar sagen. Und da habe ich mir gedacht, das ist für mich hängen geblieben. Und nach, Call Me By Your Name öfter geguckt, habe ich das auch in den Rollen gesehen. Und dann habe ich irgendwie Bob Dylan gesehen und habe gesagt, okay, du kannst auch verschlimmen. Aber was er jetzt, verschmelzen, also du kannst zu jemandem werden. Weil, machen wir uns nichts vor, wenn du Bob Dylan nebeneinander stellst, der sieht ja wirklich toll aus, auch Make-up und Haircut gemacht. Und jetzt kommt dieser Martin Supreme und jetzt hat er etwas gemacht. Er hat eine ganz eigene Figur geschaffen. Eine Figur, die sich messen kann. Marty Supreme, auch dass der Regisseur den Film so nennt, ist absolut gerechtfertigt. Dieser Junge spielt in diesem Film nicht nur diese Hektik, dieses Unsympathische, dieses schnell reagieren. Ich würde gerne mal mit dem reden. Der ist so schlagfertig und so brillant in seinem Lügen, dass ich mir einfach die ganze Zeit gedacht habe, krass, ich wäre auch auf dich reingefallen. Ich wäre absolut, und wenn das ein Schauspieler schafft, der vorher ja so ganz andere Sachen gemacht hat, dann muss schlussendlich irgendetwas dran sein. Und ich lehne mich jetzt auch, ich wusste nicht, dass er so hoch gehandelt wird, aber die Hauptdarstellerkategorie, die ist ja bei den Oscars, haben wir eben schon, ist gut, aber hat jetzt keinen, also es tritt jetzt nicht Leonardo DiCaprio mit Wolf of Wall Street oder Matthew McConaughey aus Dallas Buyers Club. Also wir haben keine so richtig Überperformance. Aber von den 5 Performancen, die nominiert ist, ich habe Muda nicht gesehen, gebe ich auch zu, ist er die ungewöhnlichste, die stärkste, die individuellste, die besondere und vor allem auch die tragendste. Und deswegen hat er ihn auch wirklich verdient und er ist auch dran, das Gesetz der 3, ist ja seine 3. Nominierung. Deswegen, also alleine Timothée Chalamet in diesem Film zu sehen, lohnt sich schon. Also allein diese Performance, weil sie einfach auch viel mit Claude, wie er auch reagiert, wenn er wütend und emotional ist, wenn er überhaupt emotional ist. Es ist auch so eine Mogelpackung. Ist das real? Ist das nicht real? Und sich in diese Schnittmenge zu setzen oder in diese Lücke reinzusetzen, das war seine Aufgabe in dem Film und das macht er mit Bravour.
Und deswegen sagen wir hier nochmal, also du bist wirklich überzeugt.
Mittlerweile ja. Ich bin rausgekommen, sagte toll, aber jetzt.
Hast jetzt den Film nochmal atmen lassen und deswegen, also absolute Empfehlung von Filmhalunken Patrick für Marty Supreme und der Film läuft aktuell im CineStar in Erfurt. Da könnt ihr ihn auf der großen Leinwand anschauen. Er läuft je nach Vorstellung, schaut mal manchmal im Kinosaal 8, manchmal aber auch abends aktuell zumindest im Kinosaal 3, ein bisschen größere Leinwand.
Erzähle nicht.
Ja. Deswegen kann ich da nur empfehlen, vielleicht auch 19:30 reinzugehen. Oder ihr wartet noch 2,5 Wochen ab Donnerstag, den 19. März läuft er auch im Erfurter Kinoclub am Hirschlachufer. Und wir hören jetzt nochmal Musik aus Marty Supreme von Daniel Lopatin. Und zwar die Schlussmusik wird hier angezeigt.
Thank you.
ganz klassische Filmmusik würde man sie jetzt nicht extra auf Platte holen. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Das war Filmmusik aus Marty Supreme. Wir haben eben gerade eine Lobeshymne von Patrick gehört. Und jetzt tauchen wir auch so ein bisschen in deine Kindheit. Das ist ja auch eine therapeutische Sitzung. In deine Kindheit, Jugend ein, auch in meine Kindheit, Jugend. Denn wir reden über eine Reihe, die es schon seit ziemlich genau 30 Jahren gibt. Die Scream-Reihe, Horrorfilme. Und da gibt es jetzt einen 7. Teil. Um es ein bisschen in Stimmung zu bringen, hören wir gleich mal ganz am Anfang einen Ausschnitt aus Scream 7 uns an, und das wird vielleicht noch so ein bisschen mysteriös sein, es wird natürlich geschrien mitunter auch, aber hier mal ein paar Eindrücke.
Oh, das ist so cool. Das ist ein Bewegungssensor.
Sich hinter dem Stimmenverzerrer versteckt, weißt du echt eine Menge über mich.
Oh, ich verstecke mich nicht, Sydney. Dieses Mal nicht.
Hallo.
Ja, da hört man schon raus, das ist kein ruhiger Liebesfilm, kein Ausschnitt aus einem dieser Filme, sondern das ist ein Ausschnitt aus dem 7. Teil der Scream-Reihe. Mhm. 30 Jahre gibt es diese Reihe schon. Wir haben eben schon gehört, da wird geschlitzt, da wird gezischt, da wird geschrien. Das macht natürlich die Filme aus. Und wir versuchen auch hier uns erstmal ganz langsam anzunähern und tauchen vielleicht wirklich mal in unsere Kindheit, Jugend ein, um nochmal die Bedeutung des ersten Teils klarzumachen. 1996 in den USA in die Kinos gekommen, bei uns fast ein Jahr später, erst dann Ende 1997. Und das war damals ein richtiges Phänomen, und vielleicht kannst du zumindest aus deiner Sicht mal erzählen, wie du das erste Mal davon gehört hast, weil Horrorfilme gab es ja schon immer, aber was hat Scream damals für dich eben das Horrorgenre vielleicht auf eine neue Ebene gestellt?
Naja, ich war ja so 14, 15, würde ich sagen.
Du warst 13.
13, naja, 96 war ich 13, ja, aber
du bist
97
gerade 14 geworden.
Und ich habe den auf Videokassette 98 das erste Mal gesehen. Also wir sollten hier schon auch, ich durfte als 14-Jähriger keinen 18er Film, und man muss ja auch dazu sagen, ein paar Sekunden waren jahrelang draußen in Deutschland, nämlich die eine, ja, ich will es jetzt nicht explizit sagen, aber die Uncut-Fassung hat lange gebraucht, bis wir sie offiziell kriegen konnten. Es waren nur ein paar Sekunden, aber ich bin da sehr hinterher. Und das Besondere war, und ich erzähle gerne eine Geschichte immer, ein Freund von mir, ein Klassenkamerad, ich hatte den Film an dem Tag geguckt und ich hatte ihn danach angerufen und habe das dann nachgemacht. Ja, man war halt jung und ich habe halt angerufen.
Also du hast angerufen wie der Killer.
Ja, ja, genau. Und die Ironie war, dass er ihn auch gesehen hatte, und das wusste ich gar nicht, sondern wollte eigentlich nur witzig sein. Und er kam am nächsten Tag in die Schule, oder es war am Wochenende. Ey Patrick, ich hatte noch nie so Angst in meinem Leben, weil das wirklich funktioniert hat. Und was ich meine mit Anruf war, und das war die Besonderheit, Slasher-Filme kannten wir. Also ein Killer.
Also ich nicht, du bist ja anders sozialisiert. Also ich habe ganz brav immer Asterix und Obelix im Kino geschaut.
Achso, nee, ich habe da schon angefangen, mich auch für Slasher-Filme zu interessieren. Und das kann man ja mit 14, 15 den Horrorfilm zu sehen. Also die sind ja dann meistens ab 16, und das finde ich auch in Ordnung. Und hatte aber auch schon immer eine Auseinandersetzung auch mit Horror. Aber das Besondere an dem Film war, dass hier eine Kommunikation mit dem Killer stattfand. Vorher waren Killer so wie, also die einzige vielleicht noch Michael Myers, der ja auch von Wes Craven ist, der hat noch ein bisschen bevor er dich...
Also Nightmare on Elm Street.
Genau, nicht Michael Myers, das ist ja Freddy Krüger, aber ja. Michael Myers, Jason Voorhees, die haben nicht mit dir gequatscht. Die kamen in den Raum, sind hinter dir hergelaufen und dann haben sie dich gemetzelt. So, aber hier ruft der Täter an und redet auch noch mit dir über das... über Horrorfilme, und da war ich plötzlich raus. Und dann hat er eine weitere Idee gemacht und hat uns die 90er Jahre, wenn man heutzutage, die Jugend in den 90ern war anders, die Musik war anders, das war diese leichte Rockmusik, die drin ist, der jetzt auch im neuen Film wieder drin ist, und es hatte auch eine gewisse Idylle. Die Amerikaner hatten gerade keinen wirklichen Krieg, das war Anfang der 90er, und die haben immer Krieg, aber wir haben trotzdem dieses schöne Suburban-Leben, haben wir eigentlich ganz toll gehabt, dieses Vorstadt. Leben. Und dann kommt das da rein, und dann war die Besonderheit, der Täter kam nicht von außen. Wenn man vorher Backwood-Movies zum Beispiel gemacht hat, ist man in den Wald
gefahren.
Bitte
was? Ach so, Backwood-Movies.
Ja, ist man in den Wald gefahren und dann haben dich die Einheimischen dort gemetzelt. So. Aber hier war dein bester Freund, vielleicht sogar Verwandte, waren die Täter. Und das hat eine Paranoidität gepaart emotional mit geistiger Paranoia, weil wir die Postmoderne. Wir haben gewusst, in Horrorfilmen, warum laufen die Leute immer in den Keller oder in den Dachgeschoss? Und das hat jemand. Und plötzlich hatte man Emotionalität mit geistiger Stärke verbunden und ernst genommen der Zuschauer. Und das eigentlich in einem Genre, was für Jugendliche. Das Slasher-Genre hat, auch wenn Psycho und Halloween, das war trotzdem, das waren abends im Kino, wo du rummachen konntest im Film. Ja, dafür waren die da.
Ach ja. Also ich bin immer ganz anständig allein ins Kino gegangen.
Können wir mal eine andere Sendung drüber machen, was man im Kino alles darf. Ja. Und das war die Besonderheit einfach, dass das alles weg war. Dass das einfach quasi, und das ist ja Wes Craven geschuldet, der Autor und Regisseur der ersten Teile, der hat immer an unser Unterbewusstsein, Urängste, hat der Lebensweltängste, hat der immer gedacht. Und das hat man hier einfach perfekt gemacht. Deswegen war der erste Scream so besonders.
Ja, da muss wirklich damals durch die Decke gegangen und eben das Besondere auch, dass eben die Filmfiguren selber Horrorfilmfans waren und teilweise Dinge kommentiert haben, die sie gleich tun werden oder eben gerade nicht tun
Jamie,
werden, weil es eben, Jamie war eben der Experte dafür,
das war meine auch eine Filmfigur.
Das war, beziehungsweise es war Randy und der wurde Randy. Von Jamie Kennedy gespielt.
Jamie Kennedy, aber trotzdem Randy. Ja, Jamie Kennedy, ich mochte den Schauspieler sehr, der hat ja dann noch Maske 2 gemacht, aber sonst ja nichts mehr, weil ich den so toll fand, aber das gab's alles nicht und auch das ist die blaue, also man sagt ja immer, es gibt den Game Changer und die Blaupause und das ist Scream. In wie vielen Filmen man danach plötzlich in der typischen Gruppe, die angegriffen wird, plötzlich den Filmexperten hatte. Das war Scream. Das war der erste Intelligente, der gesagt hat, Alter, pass auf und der Täter könnte überall sein.
Und der hat wirklich eine ganze Welle von dieser Art von Horrorfilm ausgelöst und dann landen wir auch gleich schon beim 7. Teil, weil man muss dazu sagen, dass damals der Schöpfer hinter Scream, du hast ja schon gesagt, Regie Wes Craven, ja, ein altgediener Horrorfilmregisseur und der ganz tolle Filme gemacht hat, aber das eigentliche Master meint, war ja der Autor Kevin Williamson beim ersten, der auch den zweiten geschrieben hat. Da
ja.
Hast du schon nicht ganz überzeugt, aber Kevin Williamson war damals völlig unbekannt
ja.
Und auf einmal wollten alle nach Scream im Kevin Williamson-Geschäft sein. Deswegen den zweiten hat er dann auch wieder mitgeschrieben, natürlich eine hohe Gage bekommen. Er hat dann auch eine Serie entwickelt, Dawson's Creek und so weiter.
Na, die ist ja gigantisch, auch mit Meta-Ebene, die Hauptfigur ist auch, aber er hat auch Tötet Mrs. Triangle hat er zum Beispiel.
Beziehungsweise Rettet Mrs. Tingle, das hat man
der
dann
tötet.
Ja, ursprünglich Tötet, man hat es dann umbenannt, weil es ein Vorfall.
Ich nehme die erste Veröffentlichung.
Ja, aber ich nehme die zweite, die etwas geschwächte Variante, die Rettet Mrs. Tingle, da durfte er dann auch Regie führen. Jetzt, und da sind wir bei Scream 7, das müsste das erste Mal sein, dass er bei diesen 7 Filmen, die es ja bislang gibt, auch Regie geführt hat, nicht nur das Drehbuch geschrieben hat. Und da können wir vielleicht mal einsetzen, weil das ist natürlich immer Tradition bei den Scream-Filmen. Es gibt, wie bei James Bond, vom eigentlichen Vorspann eine Situation, wo jemand oder mehrere schon mal getötet werden. Und auch hier fängt das ja so an und begibt sich eigentlich gleich auf die Metaebene bei Scream 7.
Ja, im Grunde genommen ist das Woodsboro House, in dem die ersten, also das Woodsboro Hotel.
Also Woodsboro ist der fiktive Ort, in dem das spielt anfangs.
Und, aber das, man muss diesen schon als 7. Teil sehen und es macht doch mehr Spaß, wenn man die anderen Filme gesehen hat. Und in Woodsboro, dieses Haus, das, wo die Ursprungsmorde waren, also es taucht auch in den anderen Filmen öfter auf, immer in unterschiedlicher Art, fiktional und real auf. Und hier ist das mittlerweile, kannst du das wie so Airbnb, kannst du das buchen. Also so, hey, wollen wir noch Nacht im Horrorhaus verbringen, ja klar, geh mal hin, wird super. Und die komplette Eingangssequenz spielt da drin und hat natürlich diese komplette Metaebene, dass man darüber redet, die Stab-Filme, das sind die Filme, die auf dem Original basieren. Also es wird hier schon verkopft, ich merke das schon. Aber diese erste Szene, deswegen wurde der Film gemacht und die hat Kevin Williams war auch ganz stolz auf diese erste Szene. Danach haben wir diesen typischen Plot. Es gibt eine Hauptfigur, die schon seit dem ersten Teil dabei war, die nur in einem Film quasi nicht dabei war. Das wird auch im Film gemacht. Ey, New York hast du aber ausgelassen. Also auch wie mittlerweile über Realität gesprochen wird, so als ob es Film wäre. Und da kommen wir gleich nochmal dazu, was ich ganz toll finde in der Entwicklung der 7 Filme. Und sie lebt jetzt natürlich zurückgezogen und kriegt ständig nochmal Anrufe und sie kommt damit auch gut klar.
Also sie ist Sydney Prescott,
genau.
Von Neve Campbell
und sie wird eingeholt von der Vergangenheit und dann wird es wieder so, wir müssen herauskriegen, wer jetzt ein Problem mit ihr hat. Und das ist diese typische Geschichte, die dieser Film hat. Aber die Scream-Filme haben nie, was ihren Slasher Plot betrifft, für überragende. Also es war mal spannender, mal mehr spannender, wer der Killer ist, mal weniger spannender. Auflösung war mal weniger gut und mal gut. Alles geschenkt, aber hier ist es so, dass wir eine klassische Reihe wieder folgen und die Frage sich einfach stellt, hat er diese verschiedenen besonderen Versatzstücke, die eben auch die anderen Filme haben?
Tja, das ist ach so, schön, wow, wie du die Frage zuschiebst.
Das war jetzt gar muss nicht
ich
so natürlich, geplant,
jetzt muss ich, ja. Achtung, Achtung, steht jetzt auf dem Zettel. Reinhard muss jetzt fragen, ja, gibt's denn, funktioniert das,
ja
das denn?
Ja, ja. Ja. Also wir haben ja im Vorbericht auch schon drüber geredet. Ich war mir ja erst nicht sicher. Also ich will es umgekehrt machen. Ich finde die Verfolgungsjagd-Szenen nicht gut. Ich finde manche logischen Handlungen unserer Darsteller hanebüchend. Also wirklich, jetzt warum? Jetzt lass doch die Waffe nicht fallen. Alles, was man schon tausendmal als Fehler gesehen hat in dem Film, hat der Film auch wieder gemacht. Punkt. Das sind die Schwächen. Aber kommen wir zu den Stärken und warum das ein toller siebter Teil ist. Er hat verstanden, was die Scream-Filme ausgemacht haben. Und das hat Kevin Williamson einfach auch verstanden. Schwache Regie für den Film, tolles Drehbuch. Er hat seine Hausaufgaben ja zu 95...
Beziehungsweise, ich sehe es auch so, ich würde sagen, ein tolles, funktionales Drehbuch. Also er ist ja kein großer Schreiber wie Aaron Sorkin.
Naja, aber was ich meine, ist eher so dieses, was er dazwischen so reingesetzt hat. Zum Beispiel können wir mal darüber ausgehen, diese Filme, die er nach Schema F, Slasher-Filme, schon tausendmal gesehen haben, finde ich, verweigert sich diesem. Zum Beispiel, wann trifft der Killer das erste Mal auf Sydney? Und das sind alles Sachen, die hat man hier ganz anders gelöst als in den anderen 6 Filmen. Und das ist das Tolle. In Scream-Filmen fühle ich mich immer noch, außer bei den Verfolgungsjagd-Szenen, da fühle ich mich überhaupt nicht abgeholt und ernst genommen als Zuschauer, fühle ich mich aber an sich in dem Film gut aufgehoben, weil er mit meinen Sehgewohnheiten, Erfahrungen und meinen Gedanken spielt. Es ist wie ein Dialog. Die Scream-Filme sind ein wundervoller Dialog, den man haben kann. Und ich kann wirklich eben nur empfehlen, egal welchen Film man schon gesehen hat, kann man sich einfach mal so ein bisschen reingucken. Alle Filme haben zum Beispiel diese übliche Szene, ja, wer könnte der Täter sein? Und alleine, dass man das aufrechterhalten hat und auch diesmal hat man, wie ich finde, immer so einen kleinen Punkt mehr reingemacht. Und das hat man in ganz vielen Szenen, hat man das auch so gemacht. Und wenn man mal irgendwann das auseinandernimmt, diese 7 Filme und es werden ja wahrscheinlich 10 und mal wirklich guckt, wann hat der Film sich gegen Sehgewohnheiten, dann wird man in jedem einzelnen Film mindestens 5 davon finden und deswegen ist das ein guter Film, weil er auch das ganz klassisch in diesem Film hat, nämlich unsere Sehgewohnheiten auch zu untermauern oder zu unterlaufen vielmehr oder sogar zu karikatieren oder sozusagen sie auch mal bewusst zu bestätigen, um dann auf was anderes zu kommen.
Und das kann man ja vielleicht nochmal sagen, also mir ging es ja auch so, dass dieser Film wirklich, auch dafür, dass er fast 2 Stunden geht, absolut schnell rumgeht, er macht wahnsinnig viel richtig. Also ich gebe dir auch recht, die Verfolgungsjagden, die sind so ein bisschen etwas zu lang.
Ja, auch wie die manchmal in die Situation kommen, also das ist wirklich, da trifft funktional wirklich ganz gut. Also das hätte man eleganter lösen können. Ich sag, man hätte den Film einfach eine bessere Regie geben müssen. Das muss ich ganz klar sagen, eine bessere Regie, die mehr auf sowas geachtet hätte, dann wäre, da wäre da viel mehr noch drin gewesen.
Und wir können ja schon mal festhalten, dass wir trotzdem sehr angenehm überrascht sind, dass dieser Film am Ende wirklich gelungen ist. Du hast ja schon die Empfehlung gegeben, ruhig nochmal die anderen 6 Teile anschaut. Das ist natürlich eine ganz schöne Herausforderung, ehrlich gesagt. Aber natürlich, das gehört auch so weit dazu. Wenn man den 7. anschaut, kriegt man ja mit, weil so viele Anspielungen auf die vorhergehenden Ereignisse gemacht werden, dass man, also ich finde es nicht wirklich störend, dass ich so dachte, oh, wie war das nochmal? Weil ich habe ein paar Mal gemerkt, das wusste ich nicht mehr genau. Der Film funktioniert sozusagen auch so, dass man den 7. Teil als erstes schauen kann. Aber natürlich macht es noch mehr Spaß, wenn man vorher alle anderen 6 gesehen hat.
Die tun auch gar nicht weh, die sind toll. Also nur mal hier, erstens super brutal. Man musste nochmal überlegen, also ich fand den damals 96 schon brutal, aber das ist kein Vergleich mehr zu der Brutalität, die heute einfach passiert. Da, der ist auch ab 18, glaube ich, freigegeben. Da noch eine kleine Warnung raus, weil die, es gibt eine Szene, die hat mich ein bisschen an Hannibal erinnert, wenn du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst.
Und die war finster. Also auch die, in der ersten Sequenz gibt es was Finsteres drin und das gefällt mir.
Also absolute Empfehlung von Patrick, auch von mir.
Naja, absolute nicht, nur Empfehlung.
Eine Empfehlung von Scream 7 läuft aktuell im Cinestar. Wir finden es ganz großartig, er läuft noch im größten Kinosaal. Ich finde es herrlich, einen Scream-Film mal im Kinosaal 1 zu sehen.
Ach, das war schön.
Und deswegen schaut ihn euch da an, weil ab kommenden Donnerstag wird er bestimmt nicht mehr im Kinosaal 1 laufen, weil das gehört auch zu weit dazu. Er läuft nicht gut.
Nee.
Deswegen vielleicht, wenn jetzt ein paar Leute zuhören, schaut euch trotzdem an. Glaubt nicht den Kritiken, weil er ist eher so mau besprochen bis schlecht besprochen.
Ja.
Es ist wirklich ein unterhaltsamer Horrorfilm geworden. Mhm. Und Patrick, wer hätte das gedacht? Wir haben uns so verquatscht, dass wir jetzt schon am Ende dieser Sendung angekommen sind.
Ja.
Deswegen sagen wir jetzt schon an der Stelle, in 2 Wochen gibt es uns wieder zu hören, am Samstag, den 14. März. Dann steht schon die Oscar-Verleihung vor der Tür. Das
Was?
Ist ein Thema. Wir reden aber auch über 2 Filme, die wir auf der Berlinale gesehen haben. Gelbe Briefe haben wir eben schon angedeutet, dass wir da so ein bisschen nicht ganz überzeugt sind, wie vielleicht die Jury. Aber der läuft dann ja zu dem Zeitpunkt. Und wir reden auch über Good Luck, Have Fun, Don't Die. Der lief auch auf der Berlinale.
Das muss man mit mehr Panache sagen. Don't Luck! have fun, don't die.
So, auf jeden Fall. Und wir nehmen nochmal einen dritten Film raus, den wir auch besprechen, The Pride. Also mal wieder ein Frankenstein-Film, kann man so sagen. Frankensteins Monster, diesmal weiblich.
Ja.
Von Maggie Gyllenhaal, unter anderem mit Christian Bale.
Und unsere vielleicht zu dem Zeitpunkt dann schon Oscar-Preisträgerin.
Ja, Jessie Buckley.
Sie ist in der
Gunst. Für Hamlet nominiert.
Also hat jetzt auch den BAFTA gewonnen. Also gut, ist auch ein britischer Film. Aber Jessica Buckley ist auch so ein bisschen jetzt mit The Bride auch in aller Munde. Deswegen könnte sie es auch werden. Wir werden sehen.
Wir werden sehen. Wir werden übrigens beim nächsten Mal noch nicht wissen, weil es noch ein Tag vor der Oscar-Verleihung ist.
Ich nehme alles zurück, ja, Reinhard.
Aber
alles.
Du hast natürlich recht. Sie ist eine wirklich sehr wahrscheinliche Kandidatin. Wir hören uns nochmal Musik aus Scream 7 und zwar von Cigarettes After Sex.
Whispered something in your ear. It was a perverted thing to say. But I said it anyway. Smile and look away. Nothing's gonna hurt you, baby. As long as you're with me, you'll be just fine. Nothing's gonna take you from my side. When I dance in my living room, to the silly 90s R&B, when we have drink of three. Always ends in a hazy show scene. Nothing's gonna hurt you, babe.